ARD. Leipzig ist Bachstadt, keine Frage. Es gibt die Bachwoche, das Bacharchiv, den Thomaner Chor und die Thomaner Kirche. Doch all das wäre ohne einen Mann wahrscheinlich nicht möglich gewesen, Felix Mendelssohn Bartholdy. Er lässt Bach wieder spielen, legt den Grundstein für den Weltruf des Gewandhausorchesters und gründet das erste deutsche Konservatorium.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Geschichten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Hallo Charlie.
Hallo Linda.
Also kann man das sagen, Felix Mendelssohn Bartholdy, der hat eigentlich Leipzig zur Musikmetropole gemacht. Sollte man da nicht eigentlich anstatt Bachstadt Leipzig sagen Mendelssohn Bartholdy Stadt?
Ach nee, Bach. Bach hat schon auch eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt und ist als Komponist wohl der prominentere. Aber ja, ohne Felix Mendelssohn Bartholdy wäre Leipzig nicht in die Champions League der Musikstädte im 19. Jahrhundert aufgestiegen, also gleich auf mit Wien und Paris. Das haben wir auf jeden Fall Felix Mendelssohn Bartholdy zu verdanken. Ansonsten ist ein bisschen unhandlich, wenn wir sagen, Leipzig, Bach, Mendelssohn, Bartholdy Stadt.
Ne? Dann reicht es nicht für das Eingangsschild und für die an der Autobahn, wenn dann geworben wird. Das stimmt, das stimmt. Felix Mendelssohn, Bartholdy, was vielleicht einige oder vielleicht für die, die es noch nicht wissen, das war ja auch wirklich jemand, der sehr jung, schon sehr erfolgreich, sehr begabt ist. Wir haben es ja eigentlich mit einem Wunderkind zu tun.
Ja, er war ein Wunderkind und ist auch oft mit Mozart verglichen worden und wie der ist er durch ganz Europa gereist und er war auch in ganz Europa hofiert, hat dort aber ein Netzwerk aufgebaut, was er auch zugunsten von Leipzig wieder genutzt hat. Also das war schon ein ganz, ganz besonderer Mann, den man nicht hoch genug gerade hier in Leipzig ehren kann.
Dann würde ich doch gleich mal sagen, die ganze Geschichte, die hören Sie jetzt im Feature von Charlie, also Hartmut Schade, gesprochen wie immer von der wunderbaren Conny Wolter.
Leipzig verdankt eigentlich Mendelssohn tatsächlich diesen Weltruhm als Musikstadt. Ich würde so weit gehen zu sagen, seine Wirkung für die Weltgeltung von Leipzig als musikalischer Metropole ist fast noch größer als die Bachs.
Der hier am Bachschen Lack kratzt, ist Anselm Hartinger, Direktor des Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig, studierter Musikwissenschaftler mit einer Promotion über die Bach-Renaissance im 19. Jahrhundert. Die beginnt, nach gängiger Lesart, mit Mendelssohns Aufführung der Matthäus-Passion 1829, die den kantigen und vergessenen Thomaskantor in den bürgerlichen musikalischen Kanon holt.
Mendelssohn ist derjenige, dem wir moderne Gewandhaustradition verdanken. Und er ist auch derjenige, der mit vielen seiner modernen Werke, die heute zum Teil noch verkannt werden, eben über Bach auch hinausgegangen ist, dem wir auch quasi in Teilen die Wiederentdeckung Beethovens verdanken, dem wir die Wiederentdeckung Schuberts verdanken. Also Mendelssohns Verdienste um die Musikstadt Leipzig sind immens und er war sicherlich in seiner musikalischen Wirkung bis in das Konservatorium hinein auch ein Stück weit breiter aufgestellt, dass natürlich Bach am Ende nochmal ein Komponist von einem etwas anderen Stern ist. Das hat der Mendelssohn selber anerkannt und mit Dank aufgenommen.
Er hat es aufgenommen und das weltweit erste Bach-Denkmal initiiert. Noch so ein kleiner weltgeschichtlicher Rekord, für den ihm die Leipziger dankbar sind. »1809 wird Felix Mendelssohn als Enkel des Philosophen Moses Mendelssohn und Sohn des Bankiers Abraham Mendelssohn geboren. Nach der evangelischen Taufe nennt sich die Familie Mendelssohn-Bartholdy. Ein wohlhabender Haushalt, in dem Musik ganz wichtig ist und Bach oft gespielt wird. Die Großmutter schenkt dem 11-jährigen Felix eine Abschrift der Matthäus-Passion. Alle Kinder der Familie Mendelssohn-Bartholdy, Fanny, Felix, Rebecca und Paul, bekommen Unterricht von renommierten Musikern. Bei Fanny und Felix zeigen sich bald Erfolge.
diese wahnsinnig schöne Oktett für zwei Streichquartette als 16-Jähriger komponiert für eine Nachmittagsmusik im Hause seines Großvaters. Und dann wurde ihm auf die Schulter geklopft und gesagt, gut gemacht. Und dann verschwand das einfach in der Schublade. Das ist heute ein Stück, wo man sagt, das ist ein Gipfelwerk der Kammermusik.
Gerald Fort, Pianist und Rektor der Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy, Leipzig.
Das hat er einfach mal so nebenbei, so heute würde man salopp sagen, rausgehauen.
Bald gilt Felix Mendelssohn Bartholdy als der Mozart des 19. Jahrhunderts. Ein Wunderkind, das Goethe ebenso staunen lässt wie den Klaviervirtuosen Ignaz Moscheles oder den Leiter der Berliner Singakademie Karl Friedrich Zelter. Den überredet der 20-jährige Felix, die Matthäus-Passion wieder aufzuführen. Trotz aller Hochschätzung, zum Nachfolger Zelters als Chef der Singakademie wird Felix Mendelssohn Bartholdy nicht gewählt. Und das, so meint Patrick Schmeing, der Direktor des Leipziger Mendelssohn-Hauses, bringt ihn letztlich nach Leipzig.
Und es lag sehr nahe, Mendelssohn diese Position anzutragen. Und man hat sich dann für den Vizedirektor, also den Stellvertreter Zelters, für die Nachfolge entschieden. Das hat Mendelssohn verständlicherweise, kann man irgendwie sagen, und auch seine Familie übel genommen, weiß ich nicht, aber nicht verstanden, kann man vielleicht sagen. Und so ist er dann nach Düsseldorf gegangen und dann kam das Angebot aus Leipzig. Also im Grunde hat Berlin da das Nachsehen gehabt, wenn man so historisch zurückblickt.
Die Leipziger werfen aber auch alles in die Waagschale, um Mendelssohn vom Rhein an die Pleiße zu locken. Sie bieten ihm eine Musikprofessur an der Uni an, die Leitung der renommierten Allgemeinen Musikalischen Zeitung und schließlich den Kapellmeisterposten des Gewandhausorchesters. Jetzt sagt Felix Mendelssohn Bartholdy ja und zieht Ende August 1835 nach Leipzig.
Erstaunlicherweise hat er immer wieder in Neubauten gewohnt.
Cornelia Tierbach leitet das Museum im Mendelssohn-Haus Leipzig.
Er hat immer außerhalb des Zentrums gewohnt und ich glaube, es war immer der Wunsch nach einer gewissen Zurückgezogenheit und die hat er hier gefunden.
Es sind stets geräumige, helle Wohnungen mit dem damals modernsten Komfort wie Innentoiletten, die Mendelssohn anmietet. Ebenfalls wichtig, ein Garten am Haus. Die Zeichnungen oder Aquarelle, mit denen Mendelssohn viele Briefe schmückt, zeigen oft einen Blick aus dem Fenster ins Grüne. Fünf Wochen nach seiner Ankunft die Feuerprobe. Felix Mendelssohn Bartholdy dirigiert zum ersten Mal das Gewandhausorchester.
Das Orchester ist sehr gut, tüchtig musikalisch und ich denke, in einem halben Jahr soll es noch besser werden. Denn mit welcher Liebe und Aufmerksamkeit diese Leute meine Bemerkungen aufnehmen und augenblicklich befolgen, das war mir ordentlich rührend.
Dabei krempelt der jüngste Gewandhauskapellmeister aller Zeiten die Musiziergewohnheiten und Traditionen kräftig um.
Die Trennung des Dirigenten aus der Gruppe der Musizierenden ist im Grunde eine Entwicklung, die Mendelssohn angestoßen hat.
Bis dahin ist es der Konzertmeister, der Takt und Einsätze mit Blick und Handzeichen vom Cembalo oder der Violine vorgibt. Mendelssohn beherrscht zwar Klavier, Orgel und Bratsche, stellt sich aber instrumentenlos vor das Orchester, konzentriert sich einzig und allein auf das Dirigieren. Wobei, so ganz instrumentenlos agiert er dabei nicht.
Mendelssohn wird ja zugesagt oder zugesprochen, dass er den Taktstück erstmals eingesetzt hat. Ja, wer das jetzt zuerst war, ist, glaube ich, auch gar nicht so entscheidend. Aber er hat den Taktstock als wesentliches Instrument seines Dirigates genutzt und erkannt und das auch wirklich so praktiziert.
Mit dem Dirigenten kreiert Mendelssohn einen ganz neuen musikalischen Beruf. Und er verändert auch die Konzerte.
Die Organisation des Konzerts war bis dato ein wenig ungeordneter. Mendelssohn war es, der eine neue Struktur in die Organisation des Konzertes, des Ablauf des Konzertes gebracht hat. So wie wir die Konzerte, Sinfoniekonzerte, Programme heute kennen, beginnend vielleicht mit einer Ouvertüre, dann gefolgt von einem Solistenkonzert, einer Pause, dann ein größeres Werk, eine Sinfonie, so der klassische Konzertaufbau, den verdanken wir Mendelssohn. Zuvor wurden Sinfonien nicht unbedingt in Gänze gespielt, da wurden einzelne Sätze, einzelne Passagen herausgenommen. Das war so ein Mix an Repertoire, wo man davon ausging, dass es dem Zeitgeschmack entsprach. Und der Konzertablauf, wie wir ihn heute kennen, ist Mendelssohn zu verdanken.
Die Leipziger Musiker und Musikliebhaber sind also mit etlichen Neuerungen konfrontiert, seit der gerade mal 26-Jährige den Taktstock schwingt. Vor allem seine eigenen Kompositionen wie Lobgesang, die erste Walpurgisnacht oder die schottische Sinfonie werden zu Herausforderungen. Nicht wegen spieltechnischer Raffinessen, sondern weil Mendelssohn an der Revisionskrankheit leidet. Entgegen dem Klischee vom Genie, das alles im Kopf entwirft, ist Mendelssohn in Wahrheit ein akribischer Arbeiter gewesen, sagt Clemens Harrasin von der Mendelssohn-Gesamtausgabe der Sächsischen Akademie der Wissenschaften in Leipzig.
Er hat meistens bei der ersten Niederschrift oben in Kürzel hingeschrieben, in seinen jungen Jahren teilweise L-E-G-G, lass es gelingen, Gott. Später dann hauptsächlich H-D-M, hilf du mir. Es war ihm schon bewusst, dass bei der ersten Niederschrift, dass das bedeutet, dass er da noch weiter dran arbeitet. Und das sieht man natürlich auch an diesen Autographen. Es finden sich Streichungen, Korrekturen, manchmal 5 bis 6 Schichten von Korrekturen an ein und derselben Stelle. Und der Kompositionsprozess für Mendelssohn war eigentlich tatsächlich immer erst abgeschlossen, wenn das Stück dann gedruckt war. Wobei es gibt auch Beispiele, wo er selbst noch in Drucken für Aufführungen Änderungen gemacht hat.
Es gibt kaum einen Komponisten, der seine Werke so häufig überarbeitet wie Felix Mendelssohn Bartholdy. Für die Wissenschaftler heute eine Fundgrube, für die Musiker vor 200 Jahren eine Herausforderung. Denn die Leipziger sind, wie es im damaligen Sprachgebrauch heißt, Dilettanten, Liebhaber, Amateure. Gezwungenermaßen, wie Mendelssohn klagt.
Wenn die Musiker im Orchester nicht hungerten, so wäre es nicht mehr Leipzig.
Also Mendelssohn hatte immer einen sehr wachen Blick für die sozialen Nöte der Musiker. Er hat persönlich manchmal Leute auch unterstützt und er hat sich sehr dafür eingesetzt, dass das Orchester sich professionalisiert, aber dann im Gegenzug eben auch über genügend Einsatzmöglichkeiten an den 3 Spielorten eben auch wirklich ein breites und ein gesichertes Einsatzfeld auch bekommt.
3 Spielorte, die das Gewandhausorchester weltweit einzigartig machen. Die Musiker spielen unter Mendelssohn erstmalig und seither regelmäßig sowohl im Gewandhaus als auch in der Oper und in der Thomaskirche.
Das hatte er 1840 dann auch in neue Verträge, in neue Regelungen gegossen und damit dem Gewandhausorchester natürlich eine dominierende Rolle auch in der Kirchenmusik zukommen lassen. Ich denke, dass das Gewandhausorchester noch heute das größte Orchester der Welt ist, hängt eben auch damit zusammen, dass Mendelssohn ihm eben dauerhaft diese 3 Spielstätten erschlossen hat, mit allen Konsequenzen, die das eben auch hatte.
Wer im Gewandhausorchester spielt, muss eben nicht nur Sinfonien beherrschen, sondern auch Opern und Oratorien. Eine ungewöhnliche Vielseitigkeit, die Mendelssohn von seinen Musikern verlangt. Und er hat auch genaue Vorstellungen, wie die Musik klingen soll. Weil es aber nicht immer gelingt, dieses umzusetzen, greift er zur Selbsthilfe.
Das ist eben diese revolutionäre Idee damals gewesen, dass er sagte, ich möchte gern für mein Orchester, was ich wirklich nach oben bringe, und das Gewandhausorchester hat ja unter seiner Leitung einen unglaublichen Aufschwung genommen, ich möchte gern für dieses Orchester den eigenen Nachwuchs heranziehen. Ich möchte Leute ausbilden, wo ich weiß, das sind dann die, die später vielleicht als Instrumentalisten mal bei mir im Gewandhaus spielen.
Gerald Faut. Als Rektor der Hochschule für Musik und Theater gewissermaßen ein Amtsnachfolger Felix Mendelssohn Bartholdys, der 1843 das deutschlandweit erste Konservatorium gründet.
Mit dieser Idee hat er sehr bedeutende Lehrerpersönlichkeiten angezogen. Unter anderem hat er auch Robert Schumann, seinen Freund Robert Schumann, mit dazu gebracht, Ferdinand David, andere große Musiker des Gewandhauses.
Ein neues und wegweisendes Konzept. Keine Anfänger wie an anderen Musikschulen sollen unterrichtet werden, sondern das Konservatorium dient allein der höheren Ausbildung. Die wissenschaftliche Begleitmusik liefern Fächer wie Werkanalyse, Musikgeschichte und Musiktheorie, Ästhetik und Akustik. Mendelssohn unterrichtet Komposition, Schumann Klavier und mit der Gesangspädagogin Henriette Grabau lehrt auch eine Frau. Ende des Jahres sind schon 60 Schüler eingeschrieben. 4 Jahre später sind es bereits 200. Die Matrikel der Hochschule lesen sich wie ein Hues Hu der Musikgeschichte, schwärmt Gerald Faut.
Unglaublich, also Karl Muck hat hier studiert von Dirigenten. Ja, Felix von Weingartner hat hier studiert. Fritz Steinbach, der später der Lehrer von Fritz Busch war. Dann die Komponisten, Edward Grieg, Leos Janacek. Der erste Tenor von Tristan, der Ludwig Schnorr von Karlsfeld, hat hier studiert. Diese Idee muss wie eine Initiativzündung regelrecht eingeschlagen haben. Es war sehr, sehr erfolgreich. Es sind viele Bewerber aus dem Ausland gekommen, besonders aus Skandinavien und England. Da der Mendelssohn nach England auch beste Beziehung war, ja oft in London. Er hat seine internationalen Netzwerke, würde man heute sagen, auch wirklich fantastisch eingesetzt.
Auch davon profitiert das Gewandhaus, aber auch die musikliebende Leipziger Gesellschaft. Vorausgesetzt, sie bekommt eine Einladung zu einer Matinee im Mendelssohnschen Haus, in Lurgensteins Garten oder später in der Königstraße 5, im jetzigen Mendelssohnhaus, wo Cornelia Thierbach heute Hausherrin ist.
Wann immer es ging, kam man im Salon zusammen. Er hat hochkarätige Gäste dort empfangen, durchreisende Virtuosen, Beispiel Louis Spohr, den er explizit nach Leipzig eingeladen hatte, für ein Sonderkonzert am Gewandhaus. Am Abend zuvor war er hier zu Gast. Und man hat ihn gewürdigt und geehrt, indem man Spohrsche Quartette aufgeführt hat.
Im April 1843 gerät Felix Mendelssohn Bartholdy ein zweites Mal in die Schlagzeilen. Knapp 3 Wochen nach der Konservatoriumsgründung wird ein Bach-Denkmal enthüllt. Das erste auf der Welt für den Thomaskantor.
Kein riesengroßer Koloss auf einem Sockel, sondern man sieht eben dort die wichtigen Rezeptionsbilder Bachs im 19. Jahrhundert. Man sieht ihn eben als Komponisten der Passion, als jemanden, der sozusagen das Religiöse zu einer perfekten Ausdeutung bringt. Man sieht ihn als musikalischen Lehrer, dort ist er dann mit den Thomanern abgebildet. Und man sieht ihn als Organisten sozusagen, als Spieler. Und vorne sieht man eben das relativ bescheidene Gesicht. Also ein Denkmal, was gut in die Zeit passte, was von spätromantischer Überhöhung oder nationaler Indienstnahme noch weit entfernt ist.
Mit Benefizkonzerten Bachscher Orgelwerke hat Felix Mendelssohn Bartholdy Geld für das Monument zusammengespielt, die Umrandung aus eigener Tasche bezahlt. Er wollte es so. Er will Johann Sebastian Bach und seine Musik wieder in die Konzerthäuser und Kirchen holen, wobei in den Motetten der Thomaner schon vor Mendelssohn auch immer Bachs Kompositionen erklingen. Verschwunden sind aber die großen Passionen, die Orgelwerke, die Messen. Total vergessen sind sie aber nicht, wie Mendelssohns Familiengeschichte zeigt, der als 11-Jähriger eine Abschrift der Matthäus-Passion geschenkt bekommt und sie als 20-Jähriger erstmals seit 80 Jahren wieder aufführt.
Wir machen uns dabei aber oft nicht klar, in welchem Ausmaß sich die spielpraktischen Voraussetzungen, die instrumentenkundlichen Zwänge und auch die Hörgewohnheiten des Publikums verändert hatten.
Bach klingt altmodisch, verstaubt, völlig aus der Zeit gefallen. Um zahlende Konzertbesucher anzulocken, passt Mendelssohn dessen Musik an die Hörgewohnheiten seiner Zeitgenossen an, sagt Anselm Hartinger.
Dann müssen wir einfach davon ausgehen, dass die Stücke, die dort gespielt wurden, mit den originalen Notentexten Bachs nur noch relativ wenig zu tun hatten. Man hat also wirklich auf allen Ebenen die Werke bearbeitet, die Chorstimmen zum Teil vereinfacht, Atemzäsuren eingefügt, Koloraturen weggenommen, Stücke auch drastisch gekürzt. Man hat zum Beispiel ganze Arien gestrichen, ganze Rezitative rausgenommen in den Passionen. Man hat die hohen Trompetenstimmen, die man nicht mehr spielen konnte, hat man zum Teil tiefer gelegt, zum Teil durch Klarinetten ausführen lassen. Da gab es ein unglaublich reiches Maß an Veränderungen, weil die Musik von Bach für die damaligen Ensembles im Grunde unausführbar war.
Weil die Passionen nun in Konzertsälen und nicht in Kirchen erklingen, übernehmen Streicher den Orgelpart. Bachsche Instrumente wie das Cembalo oder die Viola d'Amore werden komplett gestrichen, weil sie niemand mehr spielt. So könnte ein Mendelssohnscher Bach geklungen haben. Könnte. Denn Mendelssohn lässt, völlig ahistorisch, schon mal Chöre aus einigen hundert Sängern die Choräle anstimmen. Ironie der Musikgeschichte. Genau damit legt er den Grundstein für die Bach-Renaissance, meint Anselm Hartinger.
Das ist ein großes Wunder, kann man sagen, dass die Popularisierung Bachs in den Strukturen zum Beispiel des gehobenen Laienchorsingens bei den großen Chorvereinen dafür gesorgt hat, dass Bach heute mit dem Weihnachtsoratorium, mit den Passionen überall vertreten ist. Im Grunde könnte man so sagen, Bachs Musik war niemals für große Laienensembles gedacht, hat aber gerade dadurch, dass die sich mit vielen Bearbeitungsschritten dieses Repertoire erarbeitet haben, im Grunde genommen in der Breite des Publikums überlebt.
Das erlebt Felix Mendelssohn Bartholdy nicht mehr. Mit nur 38 Jahren stirbt er nach mehreren Hirnschlägen am 4. November 1847 in Leipzig. Die Bach-Renaissance überlebt ihn und der von ihm geprägte Klang des Gewandhausorchesters.
Mendelssohn hat da sicherlich eine Spielkultur etabliert, von der das Gewandhaus in gewisser Weise heute noch profitiert.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Felix Mendelssohn Bartholdy, ein Wunderkind. Jemand, dem Leipzig wirklich den Weltruhm als Musikstadt mit verdankt. Charlie, das war wirklich eine Folge Weltgeschichte, wo ich finde, du mit Superlativen nicht geizen musstest, auch nicht mit großen Gesten. Da konnte man mal richtig, konntest du aus den Vollen schöpfen, oder?
Genau, den Taktstock in ganz großen Bögen schwingen.
Genau, die große Musik.
Die große, ja.
Und das ist schon ein Punkt für mich. Ich fand das so spannend. Ich wusste nicht, dass diese Tradition, die wir heute kennen, für Gewandhaustradition, dass man sagt, der Dirigent und die Gruppe der Musizierenden ist getrennt, wie sich das entwickelt hat, dass das alles so ein bisschen auch auf Felix Mendelssohn Bartholdy zurückzuführen ist und das, was er bewirkt hat in Leipzig mit dem Gewandhausorchester und dann ja auch dem Konservatorium.
Ja, das ist schon wirklich beeindruckend. Ich wusste zwar, hat es irgendwo mal gelesen, Mendelssohn hat sozusagen den Taktstock eingeführt.
Wahnsinn.
Aber was da eigentlich dran hing und dass er wirklich sozusagen die Position des Dirigenten erstmal als musikalischen Beruf etabliert hat, das war mir auch nicht so klar. Und was das für Konsequenzen hat, auch dass die Programme damals ganz anders waren und dass diese, wie wir es heute gewöhnt sind, Konzertprogramme eigentlich auf ihn zurückgehen. Heute ja unvorstellbar, dass man bloß einen einzelnen Satz aus einer Sinfonie spielt oder irgendwas.
Natürlich, genau. Ich musste da auch dran denken, wann zum Beispiel heutzutage geklatscht wird. Oft ist das ja eher am Ende oder also vor der Pause. Das ist ja so ein bisschen strikt und wenn dann jemand zum allerersten Mal im Konzert ist und ganz überwältigt dann irgendwie gleich am Anfang klatschen möchte, wird das ja eher so ein bisschen abgetan mit so einem Blick. Ich habe mal gehört, dass das aber früher, ich glaube sogar zu Mozarts Zeiten, aber da können jetzt so gerne die Musikwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dazwischen gehen, dass das damals auch noch anders war und man sich eher gefreut hat, wenn gleich am Anfang geklatscht wurde. Also diese Traditionen, die für uns ja so in Stein gemeißelt sind, über die Jahrhunderte wandeln sie sich doch langsam.
Ja, ich glaube, in den USA ist bis heute üblich, dass man nach jedem Satz klatscht. Also da gibt es andere Traditionen. Ich hatte es jetzt übrigens auch mal im Konzert gehabt.
Ah, ja.
Da war ein bisschen ungewöhnliches Publikum.
Siehst du?
Und wo ich schon dachte, sieht nicht aus wie das klassische Publikum. Und es zeigte sich auch, es war nicht das Publikum, was normalerweise in Konzerte geht.
Aber eigentlich doch auch schön, wenn man diese Freude gleich teilt, oder? Das muss doch auch für die Musikerinnen und Musiker toll sein.
Also, ja, oder? Ja. Und es ist ja eigentlich auch schön, wenn eigentlich Leute, die normalerweise nicht in klassische Konzerte gehen, jetzt einfach mal dort reingehen und sagen, ich höre es mir mal an. War auch eher populär, also Morricone. Und Da hatte man eben ein anderes Klientel als bei Schostakowitsch oder Mendelssohn. Ne?
Das Felix Mendelssohn-Bartholdy, das war wirklich, also man, genau, manche nannten ihn den Mozart des 19. Jahrhunderts, sein Wunderkind. Ich mag das wirklich sehr. Ja, auch Goethe war ja sehr erstaunt. Ich finde, es ist trotzdem spannend zu sehen, wie er nach Leipzig kam. Also zuerst gab es ja dann die Absage.
Naja.
Also nicht aus Leipzig, aber deshalb ist er nach Leipzig gekommen.
Ja. Es war für ihn einfach nicht lukrativ, eine Professur. Er hat auch immer ungern wohl über Musik geredet und hat gesagt, nee, Vorlesungen als Professor an der Uni über Musik, das ist einfach nicht seins. Genauso wenig mochte er die Kritiker, also hat er auch die Leitung der musikalischen Zeitung nicht übernommen. Ne? Also das war einfach nicht das, was er wollte, sondern er war der Künstler und er wollte Musik machen, er wollte dirigieren, wollte natürlich auch komponieren. Und deswegen hat er die ersten beiden Jobangebote abgelehnt. Aber als dann das Angebot kam, das Gewandhaus zu übernehmen, da hat er dann ganz schnell Ja gesagt.
Ja, also Leipzig hat sich da auch wirklich ins Zeug gelegt. Aber wenn ich das richtig verstehe, gab es ja auch genug, ich sag mal, aus anderen Ländern und Städten Interesse. War das damals schon so oder habe ich das so ein bisschen falsch verstanden?
Nee, er war ja ein Star, wie du gesagt hast, obwohl er noch so jung war. Also als er das Gewandhaus übernommen hat, 26, bis heute der jüngste Gewandhauskapellmeister aller Zeiten.
Wahnsinn.
Und ob das nochmal getoppt wird, das möchte ich bezweifeln. Aber er war natürlich auch in Italien bekannt, vor allen Dingen in London. Also England war er ja ganz, ganz oft und ist dort auch gefeiert worden. Also er hätte auch einen Job in London gekriegt. Und Düsseldorf haben ihn natürlich auch, das war für ihn auch wichtig, dort zu arbeiten. Das ist schon interessant, weil er war meistens in bürgerlichen Kontexten. Also in Berlin war er dann ja mal am Hof, aber er hat eigentlich eher dort in bürgerlichen Kontexten gearbeitet. Also Leipzig, Gewandhauskapellmeister, das Rheinische Musikfest in Düsseldorf, das waren ja keine Sachen, die von den Königen oder von den jeweiligen Fürsten finanziert wurden.
Das ist eigentlich spannend. Hast du da eine Vermutung? Kann man da mutmaßen, dass ihn das vielleicht mehr gereizt hat, dass es da vielleicht weniger Einflussnahme gab? Das ist jetzt natürlich ein moderner Blick drauf. Ich weiß nicht, ob sich das so erfüllen lässt, aber könnte man ja vermuten, oder? Oder gab es mehr Geld?
Nee, kaum. Warum das eigentlich so war, ist es auch nicht. Und der Clemens Harasim, mit dem hatte ich da auch drüber gesprochen. Und der meinte, nee, so richtig wissen tut man es nicht als Musikwissenschaftler. Man kann es mutmaßen. Er kommt ja aus einem bürgerlichen Haushalt, aus einem großbürgerlichen. Er ist der Enkel des Philosophen Moses Mendelssohn.
Ja, natürlich.
Und da war vielleicht einfach mehr so ein bürgerliches Bewusstsein, auch Selbstbewusstsein, dass ich gesagt habe, nee, ich diene mich dem Hof nicht an. Wobei das ja nicht so ganz stimmt. In Berlin hat er ja einen Job übernommen und sollte, sagen, die Kirchenmusik für ganz Preußen wieder auf Vordermann bringen. Also da hat er ja auch für den Hof oder für den König gearbeitet.
Ja, das ist natürlich auch Spekulation unsererseits, aber es ergibt natürlich Sinn, das vielleicht auch so zu sehen. Ich fand spannend, in Berlin gibt es ja dann auch noch den Felix Mendelssohn-Bartholdy-Park, der auch sehr schön ist, mit der U-Bahn-Station dazu.
Passt ja auch dafür, für jemanden, der das Grün liebte. Ne?
Genau, genau. Und in Leipzig, kommen wir nochmal zurück in diese Stadt, also in die Bachstadt, da gibt es aber auch trotzdem noch Mendelssohn-Denkmäler, oder? Die an ihn erinnern, wird ja auch heute noch in einer gewissen Weise gefeiert im öffentlichen Raum mit solchen Denkmälern.
Natürlich, es gibt ja auch die Mendelssohn-Festspiele, es gibt hier die Mendelssohn-Akademie, das Mendelssohn-Haus, also sein letztes Wohnhaus, in dem er dann auch gestorben ist. Das ist ja seit 30 Jahren Museum. Und das vielleicht wichtigste Mendelssohn-Denkmal, das steht auch im Grünen, in den wenigen Grün, das von der alten Stadtbefestigung übrig geblieben ist. Vor der Thomaskirche steht das Denkmal oder ein Denkmal für Felix Mendelssohn-Bartholdy. Und das ist so das Spannendste Denkmal, was wir hier haben, weil es ist eine Replik jenes Denkmals, das vor dem alten Gewandhaus stand, also jenem Gewandhaus, was ungefähr da stand, wo heute das Geisteswissenschaftliche Zentrum ist, also hinter dem Reichsgericht, dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, außerhalb des Rings, vor dem Mendelssohn-Ufer, das heute dort existiert. Und dieses Denkmal ist 1892 von den Leipzigern für Felix Mendelssohn-Bartholdy errichtet worden, das Geld wurde hier gesammelt und ist dann in der Nacht vom 8. auf den 9. November 1936 von den Nazis klammheimlich abgerissen worden.
Ach, krass.
Was zum Rücktritt von Karl Gördeler, dem Leipziger Oberbürgermeister, aus Protest führte.
Ah, Moment, da gibt es ja noch den Gördeler Ring heute, weil der war ja im Widerstand, wenn mich nicht alles täuscht.
Der war im Widerstand und sagen, der berühmte Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte, war eben der Abriss dieses Denkmals. Ah. Er war ja sehr nationalkonservativ, hat durchaus kooperiert zunächst mit den Nazis, aber So eine Kulturbarbarei, die hat er nicht mitgemacht.
Eine Kulturschande hat er das doch, glaube ich, sogar damals genannt. Kann das
sein? Kann gut sein, ja. Das kann gut sein. Also er war ein Fan auch von Mendelssohns Musik. Und einfach Mendelssohn nicht mehr zu spielen, nur weil er Jude war, was ja auch unsinnig ist, weil Mendelssohn ist ja christlich erzogen, das war für Gördeler einfach zu viel.
Genau, und wahrscheinlich für die Nationalsozialisten das rote Tuch, natürlich bei Felix Mendelssohn Bartholdy, dass er aus dieser unglaublich angesehenen, wichtigen jüdischen Familie Mendelssohn stammt. Wir erinnern uns nur, sein Großvater ist ja Moses Mendelssohn, der berühmte Philosoph. Ja, du hast es erwähnt, er wurde eigentlich ja auch christlich erzogen, Felix Mendelssohn Bartholdy. Aber das war jetzt natürlich für den Hass und die Ideologie der Nationalsozialisten war das dann natürlich nicht entscheidend und wichtig. Die Musik wurde nicht mehr aufgeführt. Das Denkmal, wie du gesagt hast, abgerissen in der Nacht- und Nebelaktion. Aber dann später hat man natürlich wieder das errichtet. Kann das sein? Da gibt es auch eine Geschichte dazu. Das gibt es jetzt wieder.
Das gibt es jetzt wieder, ja. Das ist 2008 wieder. Als Replik nach alten Fotos hat man es wieder hergestellt. Aber der Standort, also vor dem Gewandhaus, fehlte ja. Also vor dem alten Gewandhaus. Vor dem neuen stand schon eine moderne Statue. Und dann ist auch der Mendebrunnen, also da ist auch nicht richtig Platz für ein großes monumentales Denkmal. Und dann hat man sich entschieden und hat ihn vor die Thomaskirche gesetzt. Also die war ja für ihn auch sehr wichtig. Und der Witz ist, jenes Bach-Denkmal, was Mendelssohn geschaffen hat, was er finanziert hat, das wurde etwas gedreht und jetzt gucken sich Bach und Mendelssohn beide an.
Ach schön.
Sie stehen beide so 50 Meter auseinander oder 40 Meter in der Grünanlage und gucken aufeinander.
Wahnsinn. Und jetzt muss ich fast mit der Weltgeschichte schon wieder kommen um die Ecke. Wir machen ja mehrere Folgen. Und dieses 2008 entstandene Denkmal, das wurde doch nicht zufällig in Lauchhammer gegossen.
Doch, du hast richtig getippt. Ha. Das wurde in Lauchhammer gegossen.
Genau, und vielleicht muss man das kurz erklären. Da hatten wir letztens eine Weltgeschichte vor der Haustür, eine richtige Folge zu der Bedeutung von Lauchhammer und der Kunstgießerei da. Also falls Sie nachhören wollen, tun Sie das gern. Bei Mendelssohn Bartholdy ist mir noch eine Sache eingefallen, wo wir gerade auch über Religion geredet haben. Er hat ja kirchliche Musik gespielt, aber da war er, glaube ich, auch ganz besonders, oder? Im 19. Jahrhundert, weil er sich nicht auf eine...
Er war nicht besonders, er war einzigartig.
Ah, erzähl.
Müssen wir wieder mal ein Superlativ einbringen.
Da ist er wieder, der Superlativ. Warum?
Also er ist der einzige Komponist, der für alle drei abrahamitischen Religionen, sage ich jetzt mal, komponiert hat. Also für Judentum, für die evangelische Kirche, katholische Messen hat er komponiert und für die anglikanische Kirche. Da hat er sogenannte Anthems, also eine Art Hymnen, da gibt es im Deutschen eigentlich keinen richtigen Pendant dafür. Für alle vier hat er komponiert und das macht was ganz Besonderes und zeigt auch, was für ein toleranter Mensch er war. Er ist zwar evangelischer Christ gewesen von Taufe und von Glaube her, aber es hat ihn dann auch musikalisch gereizt. 1846 zum Beispiel 600 Jahre Fronleichnamsfest.
Wow.
Und da hat Mendelssohn sozusagen den Auftrag gekriegt als evangelischer Christ, komponier uns doch mal eine lateinische Messe. Und das hat er gemacht, der Lauda Sion, es wird bis heute noch gespielt.
Wahnsinn. Felix Mendelssohn Bartholdy, man möchte irgendwie so viel mehr über ihn erfahren.
Das ist auch spannend einfach und das zeigt auch, was für ein toleranter Mensch er war. Und umso tragischer und brutaler finde ich, dass die Nazis sagen Jude und diese Einengung bringen, während er als Europäer und als jemand, der auch vom Glauben her sehr tolerant war, ganz anderes Leben hatte. Ne?
Aber gut, das passt ja genau in dieses Weltbild, was die Nazis nicht wollten. Nicht
und da muss ich jetzt wieder sagen, mit seiner Toleranz passte er natürlich auch bestens nach Leipzig als Messestadt, als Handelsstadt. War ja immer tolerant, weil wie immer in Handelsstädten, da zählte eher das Geschäft als der Glaube. Ne? Das zeichnet Handelsstädte aus.
Genau. Leipzig übrigens ein Ort, in dem wir schon oft waren mit unserer Weltgeschichte vor der Haustür, mit unserem Podcast. Ich erinnere mich, wir haben ja auch Beethovens 9., die Silvestertradition wurde.
Genau, die ist auch im Leipziger Gewandhaus unter Arthur Nikisch 1918 das erste Mal so aufgeführt worden. Und dann hat sich das sozusagen als Tradition etabliert.
Also das können Sie auf jeden Fall nachhören.
Das können wir nachhören. Wir haben natürlich auch Bach schon gemacht.
Natürlich.
Mit dem wohltemperierten Klavier.
Das
da
war spannend.
Das ist natürlich auch eine.
Und wo wir schon da sind, wir haben auch die Musikautomaten aus Leipzig.
Ich behaupte mal, die haben auch Mendelssohn gespielt.
Bestimmt.
Ja, also die populären Stücke, das ging ja um Hits, die damals gespielt wurden. Und die konnten bestimmt auch die populären Sachen wie Sommernachtstraum oder so spielen.
Genau, und dann haben wir auch das erste deutsche Literaturmuseum, was ein bisschen auswärts und im Grünen war. So wie es auch Felix Mendelssohn Bartholdy geliebt hat.
Ja, Die Innenstadt war einfach eng und natürlich auch entsprechend laut. Und wer künstlerisch irgendwie Ruhe brauchte, ist dann eben ein Stückchen außerhalb gegangen, Schiller nach Gohlis und Mendelssohn-Bartholdy knapp außerhalb des Rings, Reichelsgarten, Lurgensteinsgarten und dann eben in die Königstraße, wo er dann auch letztlich gestorben ist.
Also die Wege kreuzen sich, wenn auch nicht immer zeitgleich. Weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie in unserem gleichnamigen MDR-Kultur-Podcast. Den finden Sie in der ARD-Audiothek und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie heute gehört haben, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. Und wenn Sie Anmerkungen haben, Feedback oder auch Ideen, dann schreiben Sie uns eine E-Mail. Charlie, die kennst du?
An weltgeschichte@mdr.de.
Genau, und in 2 Wochen gibt es die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie's gut.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.